mein Vater hat einmal im Monat so ein Päckchen verschickt und da hat er halt ein Nutella-Glas auch unter anderem reingemacht. Und der hat dann immer unter diesem Pappdeckel hat er 100 deutsche Mark versteckt, weil das wurde ja gefilzt. Das heißt, für mich war immer im Nutella-Glas unter diesem Pappdeckel waren 100 Mark. So, und dann war man in Deutschland und ich laufe natürlich im Laden und sehe da ganz viele Nutella-Gläser und renn hin.
Hast du gedacht,
mach den auf? Ja, ich mach den auf und so und frag nur, Mama, wo Geld? Und so, und mein Sohn, ich muss dir was erklären.
Der Schauspieler Robert Besta hat seine Kindheit Anfang der 80er Jahre in Polen verbracht. Sein Vater war aber schon im Westen und hat die wertvollen Päckchen geschickt. Wie hat er die vaterlose Zeit in Polen erlebt und wie schnell konnte er sich in Deutschland integrieren und wohlfühlen? Darüber haben wir gesprochen, genauso wie über seine Serie Die Fallers und über den Netflix-Hollywood-Film Back to Action, in dem er mitgespielt hat, an der Seite von Cameron Diaz und Jamie Foxx. Das war die ganz große Filmwelt. Gab's da richtig viel Geld? Und wie waren sie so, die Superstars? Robert Besta hat's mir erzählt, mit viel Humor. Hat großen Spaß gemacht, ihn kennenzulernen. Und ich glaube, Ihnen wird's auch so gehen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Robert Besta ist bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Toller Schauspieler, toller Musiker und man hätte hoffen können, dass aus dir auch ein toller Arzt wird, Robert. Aber du warst exakt einen Tag für Medizin eingeschrieben. Da habe ich sehr lachen müssen, als ich das gelesen habe. Wie schafft man es bitte, einen Tag eingeschrieben zu sein und dann wieder, ja, was, rausgeflogen oder freiwillig gegangen?
Oh, das ist eine gute Story. Also darüber habe ich echt lange nicht mehr nachgedacht. Schöner Beginn auf jeden Fall. Nee, das war tatsächlich, also nach meinem Abitur in Konstanz damals am Suso-Gymnasium, da hatte ich so geliebäugelt auch, beziehungsweise da war ich im Zivildienst bei in der Altenpflege. Und da war eine Option auch, es hat mir Spaß gemacht, so eben das Soziale und mit Menschen zusammen. Und da war eine Option eben Arzt, also Medizin. Und die anderen waren eh auch immer da, also Musik und Schauspiel auch da. Aber das hat mich dann so gepackt, dass ich war quasi schon an der FU in Berlin eingeschrieben, habe aber dann im Nachrückverfahren mit meinem damals, was war es, 1,9 irgendwie Abi, habe ich dann in Magdeburg dann doch im Nachrück. Und es war so, okay, take it or leave it.
Also, für Medizin.
Genau, für Medizin. Okay. So. Und dann war ich da, bin ich da mit meinem Vater hingefahren und dann, ja, man hatte keine Wohnung, so ein komisches irgendwie Hotelchen und darüber landeten ständig Flugzeuge. Das war irgendwie, glaube ich, an so einem Privatflughafen und da kam ich total müde zur ersten Vorlesung. Und ja, die ging natürlich schon um 7 Uhr los oder 7.30 Uhr ganz früh. Und der Dozent damals, der hatte so Broschüren ausgeteilt und so eine Mathe-Broschüre. Und dann, ja, aber das habt ihr eh im kleinen Finger, was da ist. Weil medizinisch die Schnittstelle zwischen Mathe, Biologie und Chemie hat das erzählt. Und Mathe, deshalb, so, ich hab's nur aufgemacht und die ganzen für mich Hieroglyphen gesehen, die Wurzeln und alles. Und gedacht, oh Gott, also das wird ein hartes Brett mit all dem Mathe. Weil leider in Mathe da irgendwie, obwohl ich es versucht habe, aber da ist irgendwie so eine unterbelichtete Stelle. Dieses Abstrakte, das ging mir nie so rein und das war tatsächlich dann so, oh, das ist so viel Mathe und er denkt, das haben wir eben kleinen Finger und das hat mir dann, also das hat, also intuitiv habe ich dann gespürt, nee, das wird's doch nicht und eben am nächsten Tag bin ich dann wieder zu dieser Dame war es da und sagte, ich würde mich gern exmatrikulieren lassen. Und ich weiß noch ihren Blick, sie hat nur so die Brille runter und nach oben. Wie bitte jetzt nach einem Tag? Ich so, ja, weil irgendwie ich kann nicht. Und so. Also deswegen, es war ein Tag Medizinstudium hatte ich, genau.
Okay, ja. Aber ist ja gut, wenn man es, also besser schon nach einem Tag dem Bauchgefühl folgen, als dann so ein halbes Jahr durchquälen oder ein Jahr oder so machen es ja manche tatsächlich und fliegen dann aus der Kurve. Aber ich fand es jedenfalls bemerkenswert, dass steht nicht in jedem Lebenslauf ein Tag Medizinstudium.
Ja, das stimmt. Ja, und dann bin ich direkt eben nach Berlin zur FU und da war ich ja eh auch schon eingeschrieben damals für Literaturwissenschaft und Philosophie und so Geschichten und dann habe ich gemerkt, nee, das liegt mir doch mehr, also sage ich mal, das Geisteswissenschaftliche oder das mit Literatur verbundene und so weiter und bin dann sozusagen schnell weitergefahren, noch bis in den Norden.
Und damit wir dann den Teil des Lebensweges vielleicht noch abschließen, Literatur, Philosophie war dir dann aber doch zu theoretisch und hast gedacht, ich bring's lieber mal auf die Bühne und fühl's mit Leben.
Ja, genau, so kann man's sagen. Ja, also Philosophie hatte ich mir ganz viel versprochen, also es war immer ein großer, wichtiger Bestandteil, also Nietzsche, Schopenhauer, auch während der Schulzeit.
Und das hast du aber verstanden?
Naja, es war vielleicht nicht verstanden, das würde ich gar nicht groß sagen, aber was ich dadurch verstanden habe, dass ich dann nicht Philosophie studieren konnte, war, dass es für mich eher so wie Gedanken, Impulse Impulse sind oder für die Kreativität, so Gedankenimpulse. Ich habe dann einfach gemerkt, ich brauche das Ventil. Also ich muss das sozusagen, was mir das Leben schenkt oder die Gedanken oder aus Büchern oder wie auch immer aus der Philosophie, das muss ich irgendwie weitertragen oder übersetzen in eine, sag ich mal jetzt, künstlerische. Und dann hat die Schauspielschule in Berlin geklappt und dann war es klar, ich muss da rein, weil genau das ist das, was ich gesucht habe und da will ich weiterhin. Ja.
Ist ja auch ein Geschenk, wenn man weiß, wie viele sich bewerben an den Schauspielschulen. Da stehen ja hinter jedem Angenommenen stehen ja, ich weiß nicht wie viel, 100 Abgelehnte.
Ja, das sind so zwischen 1 und 2.000, glaube ich, pro Jahr, die sich bewerben für 20 Stellen dann sozusagen.
Deshalb sollte man das Geschenk dann annehmen. Ja, aber jetzt sind wir schon relativ weit, Robert. Es gibt auch Interessantes in deinem Leben ein bisschen früher, also eigentlich ganz von Anfang an. Du bist in Polen groß geworden und Polnisch ist auch deine Muttersprache und dein Vater ist, du musst mich korrigieren, wenn ich dein Leben falsch erzähle, ist Anfang der 80er Jahre nach Deutschland geflüchtet und du bist aber mit deiner Mutter und deiner Schwester dort geblieben. Erklär mir das, warum hat das funktioniert und warum konntet ihr nachher dann doch auch nach Deutschland gehen?
Ja, genau. Also mein Vater ist, da war ich 3 Jahre alt, so 81, 82 ist der, das war quasi ein Betriebsausflug, wo sie dann sozusagen über Wien und dann weiter sozusagen nicht zurück in den Bus, sondern mit meinem Onkel und anderen 3 Jungs als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Ja, wir waren dann weiter da und damals hieß es so ein halbes Jahr und die Familie darf nachrücken. So, weil das so, also ich komme aus Świętochłowice, das ist bei Katowice, das ist Oberschlesien und so gerade so dieses Spätaussiedler hatte man eben die Hoffnung oder hat gedacht, mein Vater hat gedacht, so ich will meinen Kindern ein besseres Leben irgendwie ermöglichen, dass es auch mal nicht nur an Weihnachten eine Banane gibt oder eine Orange, weil das war ja wirklich eine harte Zeit damals, da gab es ja nichts. Außer man hatte Devisen oder Dollars aus dem Westen, dann konnte man in diese Läden, die hießen Pevex, das habe ich noch als Erinnerung, da stand dann so eine Cola-Dose oder so eine westliche Schokolade und manche, die dann diese Devisen hatten oder da einkaufen konnten, die haben sich tatsächlich diese Cola-Dosen so wie Trophäen hingestellt auf die Schränke in den Wohnzimmern. Das war wirklich so ein Statussymbol, war eine Cola-Dose. So. Also sonst gab es da halt nichts. So. Ja, und dann aber wegen der Solidarność, diesen Unruhen, die dann auftraten im 81, 82, da waren zum Teil auch russische Panzer auf den Straßen und so weiter als Satellitenstaat, als kommunistischer sozusagen, hat sich dann alles verlängert. Und es waren dann nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern es wurden 5 Jahre, in denen wir nicht ausreisen durften. Also wir waren quasi, waren gefangen in dem Land, also meine Schwester, meine Mutter und ich. Und mein Vater hat so lange gewartet. Also
Erinnerst du dich an die Zeit, war das auch so eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen und hat eure Mutter euch da irgendwie so ein bisschen abschirmen können oder habt ihr das voll emotional mit ganzer Wucht erleben müssen?
Ja, eher, für mich war es eher verspielt, also jetzt, das war jetzt nicht so tragisch belastet, dadurch, weil ich noch so klein war. Also ich erinnere mich, einmal im Monat hat es geklappt, wir hatten eine Nachbarin im Haus, die hatte ein Telefon, sonst hatte das ja niemand. Und da kam mein Vater dann durch, einmal im Monat, dann bin ich schnell runtergerast und habe kurz telefoniert oder was ich mir wünsche oder so was erzählt. Und sonst, was ich mich auch erinnere, wir haben 2-mal im Jahr haben wir eine Kassette aufgenommen. Also meine Schwester hat dann was auf dem Klavier gespielt, die ist Klavierspielerin. Und ich habe dann was erzählt oder ein Gedicht aufgesagt oder was gesungen. Und dann haben wir diese Kassette 1-mal oder 2-mal im Jahr ihm geschickt. So, und dann saß er halt alleine dann in der Wohnung und hat sie halt gehört. So, also so eine Vorform von einer SMS oder Sprachnachricht. Damals hatte man sich Kassetten geschickt. Und sonst habe ich ja auch so, ne, als Kind spielt man ja ständig. Dann die Nachbarin hatte einen Hund, dann war man mit dem Hund unterwegs. Es war eh auch ein sehr offenes Haus, so habe ich es in Erinnerung. Also die Nachbarn bewegten sich der eine zum anderen. Das war also sehr kommunikativ, deswegen ist das jetzt für mich nicht so negativ konnotiert in dieser Phase erstmal so. Ja, und dann hieß es eben nach 4 Jahren, dass meine Mutter für 1 Monat ihn besuchen durfte. Also sie durfte 1 Monat weg. Da habe ich natürlich noch Erinnerungen, wie wir sie verabschieden vom Warschauer Flughafen und so weiter.
Hattest du da Angst, dass sie jetzt auch verschwindet und nicht wiederkommt?
Stimmt, das sind gute Fragen. Vielleicht ist irgendwas dann jetzt mittlerweile auch unterdrückt, dass ich mich da gar nicht mehr so richtig erinnern will. Aber ich erinnere mich, dass als sie zurückkam, nämlich dann mit meiner Schwester, wir haben sie abgeholt vom Flughafen in Warschau, da habe ich dann geweint vor Freude.
Ja.
Und dann ein halbes Jahr später, also nach knapp 5 Jahren, als wir endlich ausreisen durften, nach 5 Jahren, da habe ich mir so richtig vorgenommen auf der Autofahrt, dann, wenn ich Papa sehe, da weine ich nicht, weil das ist ja Papa und so. Mhm. Also das sind so Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Mhm. Ja, das war so. Und dann 86 kamen wir eben über die Grenze.
Ja. Und dieser Wechsel von Polen nach Deutschland, wie steht man da in dieser vielleicht dann auch überfrachteten Welt mit all dem Konsum, und dann steht da nicht eine Cola-Dose, sondern dann gibt es da so, was weiß ich, 10 Regalmeter,
genau,
mit absolut diesen Geschichten.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Regalmeter, weil eine Geschichte, glaube ich, die bringt es schön auf den Punkt. Mein Vater hat einmal im Monat so ein Päckchen verschickt und da hat er halt Nutella-Glas auch unter anderem reingemacht, neben anderen so Süßigkeiten für die Kinder, was es sonst nicht gab. So, und als das Päckchen ankam, gleich hingerannt, ne, meine Mutter hat aus dem Fenster gerufen, ich gleich hoch aufgemacht, Nutella-Glas aufgeschraubt, und er hat dann immer unter diesem Pappdeckel, also im Deckel, hat er 100 deutsche Mark versteckt für uns, weil das wurde ja gefilzt an der Grenze. Also das heißt, das Geld wurde einfach rausgenommen, oder was sie rausnehmen wollten, wurde rausgenommen. Aber das war ein Versteck, das haben sie nie gefunden. Das heißt, für mich war immer im Nutella-Glas unter diesem Pappdeckel, dieses Ding da, waren 100 Mark. So, und dann war man im Westen, dann war man halt in Deutschland, und ich laufe natürlich im Laden und sehe da ganz viele Nutella-Gläser und renne hin.
Hast du gedacht, mach
den auf? Ja, ich mach den auf und so, und frag nur, Mama, wo Geld? Und so, und so. Mein Sohn, ich muss dir was erklären. Also das war schon ein großer Switch. Mhm. Also es war ein großer Switch, ja.
Und ihr seid dann an dem Bodensee, Konstanz?
Genau.
Aber wie war es zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, Mama, wo Geld? Also da war es sprachlich noch ein bisschen
absolut.
Ein bisschen schwierig. Ja. Absolut. Wie schnell ist es dir gelungen, dich da zu integrieren? Oder warst du lange auch so ein bisschen, eben zum Beispiel wegen der Sprache, der Außenseiter?
Ja, ich hatte das Glück, dass in meiner Klasse damals der Radek, Radoslav, der war auch aus Polen. Mhm. Und das ist natürlich gut, weil er konnte dann erstmal die ersten Schritte, konnte viel für mich übersetzen oder mich so ein bisschen einführen und so weiter. Das war toll. Und sonst glaube ich, in dem Alter als Kind, dadurch, dass man lebt ja die Sprache. Wenn die im Alltag passiert, also man, da hört man ein bisschen Fernsehen und man ist da in der Schule und hört die anderen Kinder. Und so, dann ging es also gefühlt schon relativ schnell. Also ich glaube, so nach einem Viertel und halben Jahr hat es so angedockt. Trotzdem, ich habe noch auch so eine Erinnerung, also im Schulhof damals, in der Grundschule Heidelmoos, da in Konstanz eben, da erinnere ich mich, alle Kinder jagen sich so und rufen so, hallo, hallo, wie man das so manchmal, hallo. Mhm. Und für mich war einfach das Wort Hallo so konnotiert, dass ich telefoniere. Das heißt, in Polen sagt man nie Hallo, sondern Hallo ist immer nur
Telefon.
Und ich dachte immer so, haben die irgendwo alle kleine Telefone? Die Kinder, weil alle rufen Hallo, 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 haben die Telefone? Und irgendwann habe ich dann natürlich verstanden, dass es so eine Art von Begrüßung ist.
Aber witzig, wie man das als Kind erlebt
ja.
und da so die Welt wechselt.
Mhm.
Toll. Jetzt schauen wir auf den Schauspieler.
Mhm.
Wir haben ja schon gesagt, Mediziner nur einen Tag.
Ja,
aber Schauspieler, das hat sich ja dann auch wirklich bewährt. Du bist einer, dem man ganz oft im Fernsehen begegnet. Und mir ist jetzt, natürlich, weil ich wusste, du kommst und ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt, da ist mir erst aufgefallen, wie oft eigentlich. Du bist durch sämtliche Erfolgsformate schon gegangen. Ich glaube, alle Sokos, die es gibt in Deutschland, schon gespielt, oder? Fehlt noch eine?
Weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt ja sehr viele.
Ja, eben. Es gibt sehr viele.
Aber sind viele dabei. Ich weiß es gerade nicht.
Tatorte, Polizeiruf, Morden im Norden und dann natürlich hier im Südwesten, ganz wichtig, die Fallers. Mhm. Seit 7 Jahren jetzt, glaube ich, seit 2017.
Ja, genau. Ja,
spielst du den Konstantin. Tolle Rolle, weil es so ein bisschen zwielichtig ist. Du kannst da das machen, was dir oft angetragen wird, nämlich so ein bisschen den Bösewicht spielen.
Ja, ja, ja.
Wie sind die Fallers für dich? Was nehmen sie für einen Platz ein in deinem Schauspielerleben?
Also ich kann nur sagen, die füllen immer mehr mein Herz aus. Ich finde es eine wunderschöne Entwicklung, weil immer mehr passiert. Also die Rolle wird immer komplexer und das wünscht man sich ja auch. Also als ich damals angefangen habe, sage ich erstmal, da habe ich mich so über die Peripherie, war erstmal so die Rolle so ein bisschen, da kauft sie da eine Wiese oder kauft da was auf und so weiter.
Entschuldigung.
Kein Problem. Und jetzt mittlerweile ist es ja schon so weit, dass also durch die Heirat mit der Sophie Faller, also dass er sozusagen ein Teil sozusagen jetzt auch von der Faller-Familie wird immer mehr. Und dadurch wird es sehr vielschichtig und dazu kommen dann kommen natürlich Probleme dazu und Auseinandersetzungen, die das Leben bringt, sei es mit der Sophie oder mit den anderen. Das heißt, diese Komplexität, die liebt man ja auch als Schauspieler, wenn es dann sozusagen nicht nur der Zuspieler ist, sondern wo auch für etwas gekämpft werden muss oder wo Verluste sind und so weiter. Deswegen, ja, also ich finde es eine wunderschöne Entwicklung. Ich mag das sehr zu beobachten. Auch das eingespielte Team, die Leute kennen sich da schon lange und es ist schön, da mitzumachen.
Ich habe bei dir auf deiner Facebook-Seite gesehen, das sieht immer ein bisschen aus wie Familientreffen und man freut sich, glaube ich, immer. Ja. Du bedankst dich dann immer auch ganz freundlich am Ende der Staffel für die schöne Zusammenarbeit und das wirkt, wie gesagt, sehr harmonisch. Wie gut ist es denn, jetzt mal so fürs Gesamtbild gesehen, eine Serie zu haben, von der man weiß, okay, die Fallers, die garantieren mir so und so viele Drehtage, so und so viele Einkünfte, sorgen für ein bisschen Struktur im Jahr. Ist das wichtig?
Ja, absolut. Also gerade als freischaffender Schauspieler, so, das ist ein absolutes Geschenk, da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil gerade in Zeiten, als Corona zum Beispiel auch war und alles zu hatte, auch Theater, damals habe ich ja noch mehr Theater gemacht, da ging ja quasi nichts, aber drehen ging dann Gott sei Dank schon relativ bald wieder und gerade auch in dieser Zeit, also da haben mir die Fallers auch, die haben mich da gerettet, einfach auch finanziell, das muss ich einfach auch so sagen. Wenn dann so. Und ja, und es ist wunderbar zu wissen, es ist jetzt auch nicht so viel, aber es ist einen guten Rahmen. Es ist quasi ja fast jeden Monat, außer im August, da wird ja nicht gedreht, da sind ja diese Sommerferien von den Fallers. Aber sonst ist da jeden Monat was dabei und es ist natürlich ein ganz tolles Backup, tolle Basis auch. Und es macht Spaß und die Rolle entwickelt sich und die Geschichten. Also toll. Wir haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass der SWR dann entschieden hat, geht bis Ende 26 mindestens. Mhm. Vielleicht wird es ja wieder verlängert, aber es war ja vor einem Jahr, glaube ich, auch eine große Frage. Mhm. Kann es weitergehen durch diese ganzen Sparmaßnahmen, die ja überall passieren? Natürlich, der Rotstift wird überall angesetzt. Ja. Man merkt es natürlich auch in der Branche, wo wir sind, sehr. Und dann so eine Ansage, das war für uns alle, wow, okay, Korken knallen lassen. Also das war wirklich auch schon ganz toll und ein Geschenk und da ist man auch sehr dankbar für.
Ja. Ja. Jetzt habe ich vorhin gesagt oder das angedeutet, dass du oft so ein bisschen als zwielichtige Gestalt besetzt wirst. Schön zu sehen, im ZDF kann man jetzt gerade noch in der Mediathek sich angucken, Mandat für Mai, eine Anwaltsserie, die spielt im Vogtland und da spielst du Jaro. Kein polnischen Handwerker, sondern einen tschechischen Handwerker, aber trotzdem kriegst du den Dialekt super, super hin. Ja. Und das ist ein ganz warmherziger, so ein wohltuender Mensch. Ich nehme das Wort mal auf, wie wohl hat es dir getan, mal so eine Rolle zu spielen?
Sehr, sehr wohl. Sehr, sehr wohl, weil also genauso wie du sagst, also so eine, natürlich freue ich mich dann auch immer über diese Zwielichtigen, weil oftmals sind das auch die spannenderen Charaktere. Ja. Also der Antagonist, der kommt immer aus so einer dunklen Vergangenheit meistens und hat ganz viel am Stecken, ganz viel abzuarbeiten, viele Minus-Karma-Punkte, die man irgendwie, wie auch immer, dann umwälzen muss. Das heißt, das bringt per se schon viel Stoff und so eine Figur ist per se auch quasi so als Antagonist, dass er gegen etwas kämpft.
Ja.
Und das ist ja auch immer gut im Drama, im Theater und in der Kunst überhaupt oder im Film, Fernsehen.
Heißt Energie.
Wenn da eine Reibung ist, wenn da ein Konflikt ist, weil sonst wird es halt auch schnell langweilig, wenn da so viel Harmonie ist. So. Aber trotzdem habe ich mich natürlich sehr gefreut, wenn es jetzt mal, also der Jaro ist ja eine Figur, die, sag ich mal, ja, ich vergleiche manchmal Kinder auf dem Spielplatz. Es gibt welche, da hat jemand eine Burg gebaut und dann gehen welche hin und zerstören die Burg und sagen, haha, ich habe sie zerstört. Und dann gibt's welche, die kommen da hin und sagen, darf ich mitbauen? So, und so einer ist Jaro. So, der irgendwie auch was aufbauen will, der was weiterbringen will, was Positives in die Welt bringen will, erstmal so. Und das tut er dann eben auch mit der Mai. Ich will jetzt natürlich nichts verraten, aber das ist toll, weil also das war wirklich, ist wieder auch so ein Geschenk, weil natürlich will man als Schauspieler auch verschiedene Facetten zeigen und trotzdem sucht man auch darin, weil wie gesagt, ohne Reibungspunkte wird es langweilig. Also wenn es dann irgendwann nur noch, ach, hier kriegst du Kuchen, nimmst du Kuchen, nimmst du wieder Kuchen, ist ja auch nett, ist ja gut, aber das wird spannend sein. Also wir hoffen ja alle sehr, dass es eine zweite Staffel gibt. Das wird sehr spannend sein, auch für mich, wie es dann weitergeht.
Also Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es gab jetzt 6 Folgen, wie gesagt, die kann man sich in der ZDF-Mediathek in dem Fall, in der mittlerweile so gemeinsamen Mediathek anschauen. Ihr wisst noch nicht, ob es weitergeht.
Es ist, glaube ich, kurz vor der Entscheidung. Ich fände es toll, ich glaube, wir alle fänden es toll, wenn das Format weitergeht, weil es mal auch ein bisschen was anderes ist. Und ja, wir würden uns da alle sehr freuen, wenn wir dann weiter drehen. Und wenn wir weiter drehen, dann wird es wahrscheinlich auch schon diesen Sommer sein.
Okay, und dann darf Jaro auch ein bisschen vielschichtiger werden.
Ja, das ist die große Frage. Ja. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Also, ja.
Aber weil du das mit der Energie gesagt hast, ich hatte auch schon Kolleginnen und Kollegen von dir hier, die haben beklagt, dass sie oft zu freundlich besetzt werden. Ja, und die haben gesagt, Mensch, ich bin total glücklich, aber einmal den Bösewicht spielen.
Ja, ja, ja.
Also es ist immer so ein bisschen die Frage der Mischung.
Genau,
ja. Natürlich. Du hast jetzt auch eine Netflix-Serie, einen Film natürlich gemacht. Ja, ja. Back in Action.
Ja.
Mit Cameron Diaz, mit Glenn Close, mit Jamie Foxx, also wirklich der Crème de la Crème. Ja. Da eher Bösewicht oder der Nette?
Ja, Bösewicht.
Bösewicht.
Das, was ich kann. Rausgehauen.
Aber sag uns, wie kam es da zu dem Kontakt? Das ist eine Riesenproduktion gewesen, natürlich. Ja. Also wir können ja erstmal so einsteigen. Wie riesig ist die Produktion? Was hast du da erlebt? In London und in Atlanta, glaube ich, habt ihr gedreht.
Genau. Ja, also wahnsinnig, was die Amis da auffahren. Also ich weiß nicht, das Budget vom Film weiß ich nicht, aber es ist der Comeback-Film von Cameron Diaz.
Ja.
Die hat ja eigentlich vor 5 Jahren gesagt, ich höre auf mit dem ganzen Quatsch. Ich mache weiter meine Weinplantagen und sonst will ich Ruhe. Aber dann stieg sie da ein, was ja auch ganz toll ist. Und ja, ich kann es nur, da wo wir gedreht haben bei London, allein was da alles hing an Luftballons. Das war so eine Szene, sozusagen, ich bin so ein osteuropäischer Oligarch und da brechen die ein und klauen was von mir, was sie brauchen. So, ich will ja nicht viel verraten. Aber jedenfalls, wir haben da den Geburtstag meiner Filmtochter gefeiert im Film und die ganze Deko und die ganzen Ballons, die wunderbar dekoriert und überall hängen. Alleine das war, glaube ich, habe ich so munkeln hören, bei 50.000 Pounds.
Wow.
So, ja. Und das kann man sich vorstellen, wenn ich für Luftballons so, also keine Ahnung. Da sind große Budgets da. Mhm. Trotzdem auch ganz toll zu sehen, was ich auch da so mitgenommen habe, zum Beispiel wie der Regisseur Seth Gordon da arbeitet, also meine Filmtochter, die hatte quasi erstmal keinen Text in der Szene. Ich gehe nur zu ihr hin und dann begrüße ich die Rolle von der Cameron Diaz, weil die da reinkommt, sich reingeschmuggelt hat sozusagen. Und dann hat er aber gemerkt, ja, die Kleine ist toll, die will spielen, wir können da was rausholen. Und dann hat er sozusagen, ja, und jetzt sagt, no, Daddy, I don't wanna do this, und spiel das. Und dann hat sie so gespielt. Und dann ruft er ihr was Neues rein und stampft mit dem Fuß auf den Boden und sagt, auf keinen Fall, ich hasse diese Pancakes. Also, und dann hat sie es gespielt. Hat sie einen großen Applaus bekommen. Auch, und wir haben während dem Dreh quasi eine Szene erfunden, die so gar nicht geschrieben war, weil es der Übergang von Szenen war.
Ja.
Und das habe ich schon auch gemerkt, das fand ich toll. Einerseits sind sie sehr, sehr genau und super strukturiert und da wird alles noch einmal gecheckt und nochmal. Aber sich darin dann noch die Freiheit zu nehmen, wenn man merkt, oh, da ist noch was rauszuholen.
Cool,
und die ist ganz toll. Lass uns jetzt improvisieren und was machen und vielleicht können wir es benutzen für den Film. Und vielleicht wird das gerade die Szene, die ganz fluffig und authentisch und so. Und das fand ich beeindruckend, dass sie einerseits diesen Perfektionismus haben, aber sich trotzdem dann die Zeit und die Muße und die Coolness haben, zu sagen, okay, da gehen wir mal rein und komm, lass uns da was rausholen. Das war eine Sache, die fand ich toll. Ja.
Und jetzt frage ich natürlich als Fan, wie ist Cameron Diaz, wenn sie dann arbeitet? Und du hast ja gesagt, das ist ihr Comeback-Film. Wie hast du sie da erlebt?
Total geerdet, total. Also wir hatten dann einen Talk auch davor und haben irgendwie über Gott und die Welt und Politik und alles Mögliche gesprochen, aber so ganz easy, also total. Ja, man könnte so, hallo Frau Nachbarin, was meinen Sie heute? So, also so überhaupt nicht
abgehoben. Also nicht von oben so Robert Who?
Nee, gar nicht. Nee. Das war gleich so, hallo, Handschlag und genauso mit Jamie Foxx. Also Jamie Foxx ist ja Mitproduzent. Mhm. Das heißt, er war dann kaum da, wo die Schauspieler auch sind, sondern erst gleich nach den Takes zum Produzentenzelt gelaufen, hat dann sozusagen die Szenen mitgeguckt, weil er muss sie ja auch abnehmen als Geldgeber sozusagen. Und Gott sei Dank konnte es ein Ende finden, weil haben ja wahrscheinlich einige auch mitbekommen, Jamie Foxx hatte da, ich weiß nicht genau, was es jetzt medizinisch war, eine Art Hirnschlag oder wie auch immer, er war wirklich wie gelähmt, er musste das Laufen wieder lernen und Gott sei Dank ist wieder alles, soweit ich das mitgekriegt habe, in Lot. Und das heißt, der Film hat 22 wurde der angefangen zu drehen und jetzt 2024 im, wann war es, Februar, März, als ich in Atlanta, Georgia war, wurde der fertig gemacht, was natürlich sehr ungewöhnlich ist, dass sowas so lange geht. Aber er konnte es dann noch zu Ende bringen, was schön ist.
Kommt er dieses Jahr noch?
Ja.
Kann man ihn dieses Jahr noch sehen?
Ja, soll dieses Jahr auf Netflix laufen, genau. Ja.
Und wenn du sagst Riesenbudget, hast du das dann auch zu spüren bekommen in Form einer Wahnsinnsgage oder ist das dann doch noch im durchschnittlichen Bereich?
Ja, absolut durchschnittlichen, beziehungsweise überhaupt gar kein Wahnsinn. Also so zum Teil auch weniger, was hier in Deutschland ist und so weiter.
Echt?
Weil die gehen, das ist ein anderes System, ich habe es auch noch nicht bis zum Schluss. Es geht auch darum, was hast du schon international gemacht und so weiter. Und ich habe dann irgendwann, also was natürlich sehr schön war, man wird dann irgendwie abgeholt mit Chauffeur und wird irgendwie zum Flughafen gefahren, wo ich gefragt habe, ich würde auch Zug fahren oder mich bringen lassen, könnte man diesen Schnipsel finanziell dann rüber auf meine Gage? Nö, das ist ein anderer Topf, das geht gar nicht so. Und ja, und amerikanische Schauspieler, die sind natürlich so in diesen Unions organisiert und das heißt, die haben per se, also was ich gehört habe, selbst zu UK ist es die Hälfte, was Netflix zahlt in England für die Schauspieler, als was sie den amerikanischen SchauspielerInnen zahlen. Also muss man sich mal vorstellen, durch diese Unions, die sind ganz anders abgesichert, Schauspieler in den USA, als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Europa sonst. Also hier ist man eher so meistens so ein bisschen Einzelkämpfer. Natürlich gibt es tolle Organisationen, wie die BFFS zum Beispiel oder andere Dachverbände, sage ich mal, die für die Belange kämpfen der SchauspielerInnen, was auch sehr, sehr wichtig ist, wo man auch immer wieder Erfolge sieht. Und das ist toll, dass es das gibt. Aber das hat nicht diese Größe und diesen Stellenwert und diese Kampfeskraft wie jetzt die Unions.
Die haben ganz schön Macht, ne?
Ja.
Also die können die Studios auch gewissermaßen unter Druck setzen, wenn keine Einigung erzielt wird. Absolut. Heißt aber für dich, wenn es jetzt finanziell nicht sehr lukrativ war, sich zu zeigen in dieser Welt und auf dem Zettel zu stehen bei dem einen oder anderen, das ist dann wahrscheinlich der Mehrwert, nehme ich an, oder?
Ja, absolut. Also das war das natürlich, als ich erstmal gesehen habe, so die Dispo für den nächsten Tag und dann steht man so neben Cameron Diaz und Jamie Foxx, dann ist es natürlich nice und freut sich sehr und das Herz schlägt vor Freude und so weiter. Und klar freut man sich dann auch über das Geld, aber natürlich ist es dann auch ein Projekt, was, so wie du sagst, was auch einfach so toll produziert ist, wo so genau produziert wird und auch die Stunt-Leute, die da waren beim Dreh, das hat alles so eine Perfektion, wie sie kopfüber nach hinten die Treppen sich rollen und dann, und nochmal, mach mal nochmal und danach laufen sie wieder so, einen Schluck Wasser, okay, nochmal so und dann so genau, ja, du bist mit dem Kopf jetzt ein bisschen links gelandet unten, kannst du mehr rechts Richtung Geländer landen, okay, mach ich und dann sieht man das so und dann wird das so produziert, also es ist so ein Top-Level von allen Gewerken und das macht dann natürlich so unglaublich Spaß, da ein Teil davon zu sein, wenn man wirklich sieht, oh, da sind Leute am Machen, die wirklich Bock drauf haben und die es richtig toll können. Ne?
Jetzt will ich natürlich nicht ungerecht sein, aber ist es ein bisschen wie, wenn man jetzt kurz mal Champions League gespielt hat und dann zurückgeht auf den Bolzplatz? Nein, das würde jetzt im deutschen Fernsehen natürlich ungerecht tun, aber da ist es natürlich ein bisschen kleiner und man muss viel mehr noch aufs Geld schauen. Ist es schwierig, da wieder zurückzukommen?
Nee, überhaupt nicht, weil das hat natürlich alles so seine Berechtigung und ein europäischer Arthouse-Film, der ist ja mitnichten oder überhaupt nicht dann sozusagen qualitativ oder wie auch immer kleiner als jetzt so ein Blockbuster oder so. Das sind, ja, es sind wie verschiedene Rubriken, aber ja, so ein bisschen Champions League kann man es schon vergleichen.
Ja.
Es gibt halt, ja, genau, Champions League, also wie, es gibt dann die tollsten Trikots, die tollsten Schuhe und alles, was dabei ist.
Ja.
Das macht absolut Spaß, aber nee, es ist absolut dann wunderschön, auch dann wieder, sag ich mal, jetzt zurückzukommen, in Anführungsstrichlein, und jetzt dann zum Beispiel jetzt bei Formaten, die man kennt und die Leute, die man kennt, dann ist es wieder was anderes, wenn man sich auch aufgehoben fühlt. Dann jetzt so als Spieler ist es dann meistens auch schon auch ein bisschen einfacher, dann loszulegen oder an der Rolle zu arbeiten oder mit den Kollegen, als wenn man jetzt irgendwo ganz frisch ist und sich da so ein bisschen durchkämpfen muss erstmal. Und wie reagieren die anderen auf dich und wie reagierst du auf alles? Und wenn man jetzt so ein bisschen so ein eingespielteres Format hat, da kann man sozusagen mehr aus einer Lockerheit wieder oder aus einer Freiheit sich bewegen. So.
Und ich glaube, das klang bei dir gerade auch so durch. Der künstlerische Wert eines Films, der bemisst sich natürlich nicht am Budget. Also Champions League ist ja auch nicht immer der ehrlichste Fußball.
Ja,
oder der zu Herzen geht, ist halt alles ein bisschen aufgeblasen.
Ja, absolut.
Auch zum Teil. Ja. Nochmal ganz kurz zu Mandat für Mai, diese Anwaltsserie im ZDF. Da hat man dich oder sieht man dich in der letzten Folge spielen. Da ist so ein kleines Dorffest zum Finale und da spielst du mit einer Band und ich weiß, es ist deine Band. Wie kam das zustande? Hast du gesagt, wenn ich zu euch komme, dann bringe ich alle mit? Wie kommt sowas zustande?
Genau, ich reise nur mit Familie.
Ich komme nur mit Band.
Ja. Ich komme nur mit Band, steht im Vertrag. das war wirklich ganz toll, weil das Besondere an dieser Produktion auch Mandat für Mai ist und war, dass es von vornherein so ein großes Miteinander hatte. Also auch die DrehbuchautorInnen, die beiden, die waren mit dabei in der ersten Woche beim Dreh. Und der Produzent war dabei und oft ist es ja so, man kriegt was hingelegt und so und jetzt liefer mal und mach. So. Und hier war es so, die kamen auf uns zu, auf die Schauspieler und haben gefragt, ja, was machst du sonst so oder was machst du gern in deiner Freizeit? Und einer sagt, ja ich reite gern oder ich mache gern Bogenschießen und bei mir war es halt die Musik ziemlich früh. Ah, die Geige auch, okay. Und dann kamen wir so ins Gespräch und in den Büchern stand das ja schon. Am Ende der Staffel gibt's ja dieses Dorffest und da spielt eine Band. Und dann kamen wir da ins Gespräch und ich meinte dann eben, ja, neben der Musik, ich habe ja auch eine Band. Und dann habe ich gesagt, soll ich mal was schicken und so weiter? Ja, schick mal. So, und dann wurde das eben beraten, natürlich auch in der Produktion und in der Redaktion und die DrehbuchautorInnen und so weiter. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, wenn ihr wollt, dann kommt. Und das war natürlich toll, dass man so viel Vertrauen da auch bekommt. Ja. Und dass dieses Miteinander war ganz toll, dass die Leute wirklich auch Interesse hatten an den SchauspielerInnen, an den anderen Gewerken, dass man miteinander sich ausgetauscht hat. Und das ist dadurch damit eingeflossen. Also ganz toll.
So. Die Musik ist große Leidenschaft von dir. Ihr habt ja auch schon ein Album rausgebracht. Ich glaube, ein Soloalbum gibt es von dir auch. Bei der Musik bin ich nicht voll auf dem Laufenden, aber das ist schon nicht nur Hobby. Ist ein bisschen mehr, oder?
Ja, es ist ein bisschen mehr. Also die Musik begleitet mich ein Leben lang. Mit der Geige ging es ja los, schon ganz früh. Seit ich 7 bin, spiele ich ja Geige. Und dann kamen Bandformate dazu, Jazz und so weiter. Und die Band heißt jetzt Mikor. Und wir werden dieses Jahr das Album veröffentlichen und das Release-Konzert wird in Karlsruhe im Kochi am 4. Oktober sein.
Aha. Schön.
Ja.
Optisch kann ich das jetzt natürlich nicht bieten, aber wenn ich eine gute Fee wäre und sagen würde, wir machen einen Zeitsprung, 10 Jahre, große Hollywood-Streaming irgendwie Produktion nochmal richtig fett mit allem, was dazugehört, du noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Oder großes Konzert, weiß nicht, im Wildparkstadion, du lebst ja in Karlsruhe, 20.000 Zuschauer und alle lieben deine Musik. Was würdest du nehmen, spontan?
Oh, gute Frage, es erwischt mich eiskalt, aber ich glaube, die Musik jetzt so in diesem Punkt.
Ja,
komisch, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das antworte. Ich weiß auch nicht, warum. Das müsste ich jetzt irgendwie psychologisch analysieren, warum ich gerade jetzt das sage. Also es ist total spontan, es kam jetzt so einfach aus dem Bauch. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie dieses Gefühl, dieses eines großen Konzertes und diese gemeinsame Energie, wow, das fände ich schon. Und man steht dann da oben, beziehungsweise unten, wenn es das Fest ist in Karlsruhe, da sind die Zuschauer auf dem Berg und gucken runter, was ja auch wunderbar ist.
Ja.
Also so dieses Gefühl mal so zu erleben, also deswegen sage ich jetzt wahrscheinlich spontan Musik, I don't know.
Drücke ich dir die Daumen, auf jeden Fall. Ich drücke dir auch die Daumen, dass es weitergeht mit Mandat für Mai.
Ja.
Und die Großen dürfen auch nochmal anrufen. Das ganz kurz noch, wie kam eigentlich der Kontakt zustande zu diesem Back in Action, zu diesem Blockbuster?
Ja.
Hast du dich da mal aktiv oder deine Agentur gesagt, wenn er mal einen richtig Bösen braucht, dann ruft mal den Robert an? Oder wie kommt das zustande?
Ja, es war ein E-Casting. Wir machen ja oft diese E-Castings als Schauspieler. Das heißt, man bekommt dann sozusagen die Rolle vorgeschlagen und dann soll man sie zu Hause erstmal aufnehmen. Okay. Also mit dem Handy am besten, also so bei guten Lichtverhältnissen. Ja. Das ist das E-Casting, also es ist kein Live-Casting. Zum Live-Casting, ne, fährt man ja hin, aber das wäre natürlich ein bisschen kompliziert gewesen. Und dann habe ich mit meiner Kollegin Anela eben das aufgenommen. Sie war so die Anspielpartnerin. Ja. Also wir Schauspieler, wir suchen dann immer Anspielpartner für die Szenen.
Weil sie war Cameron bisschen, Diaz.
Sie war Cameron, genau. Anela war Cameron, genau. Und dann haben wir die Szene eben aufgenommen, paar Takes gemacht und verschickt. Und dann kam, ja, wir haben Interesse, jetzt muss nur noch Netflix ja sagen. Und es war natürlich wow, wow.
Unglaublich, oder?
Unglaublich, ja. Also toll. Also wenn dann was natürlich was klappt, es ist so eine Freude, weil wir haben ja, also es kennen ja alle SchauspielerInnen, diese E-Castings, also gefühlt, es ist, was weiß ich, von 10, 20 klappt dann vielleicht mal eins oder zwei. Ja. Also je nachdem, ist sicherlich unterschiedlich bei den anderen Kollegen, Kolleginnen, aber so en gros würde ich das schon so sagen. Mhm. Und das heißt, wenn dann mal was klappt und dann ist es auch sowas, dann ist es natürlich eine Wahnsinnsfreude. Mhm. Ja.
Du hast Familie, ne? Hast zwei Kinder, glaube ich. Wie ist es denn? Kannst du mit deiner Kunst, bist ja vielseitig und breit aufgestellt, kannst gut davon leben? Oder gibt es immer noch diese Brüche, dass man sagt, oh Mann, wenn ich einen Terminkalender gucke, im Herbst ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen dünn?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Krux von Freischaffenden, dass man jetzt nicht so weit planen kann. Ich habe natürlich das Glück, da bin ich ja so dankbar für, dass ich zum Beispiel jetzt die Fallas habe, wo ich weiß, da ist einfach jeden Monat ein bisschen was da und das heißt, ich habe immer eine Base, ne, eine finanzielle Basis, auf die kann ich aufbauen. Und man muss sehr gucken, also es gibt natürlich auch so Durststrecken, was ich auch schon sehr, sehr lange mache, eigentlich seit ich fest damals am Staatstheater in Karlsruhe war, seit 2005 mache ich Jugendclubs, also dieses Theaterpädagogische, das hat mich immer so, das hat sich erstmal so ganz organisch gefügt, habe ich gesagt, ich gebe das weiter, mich interessiert das auch so diese Regie-Seite von unten drauf zu schauen. Und das heißt, Theaterpädagogik und so mache ich auch immer noch und weiter und so. Und das ist auch ein sehr schönes Standbein, wo ich auch zum Beispiel, wenn es mal weniger mit Drehs wäre, dann versuche ich das dann so ein bisschen wieder zu intensivieren, dass ich da so sage, so, hallo, hat jemand was oder braucht irgendeine Schule oder irgendwo ein Verein, so ein bisschen Coaching, weil es immer etwas sehr Tolles ist. Also ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Es gibt ja wirklich ausgebildete TheaterpädagogInnen, die da in die Schulen gehen, die so diese Basics machen mit den Kids. Wie trete ich eigentlich auf? Oder spielerisch Situationen zu spielen. Wer ist jetzt irgendwie so oben, wer ist unten und warum, das zu analysieren oder Alltagsszenen zu spielen, wo auch oftmals so Kinder, die sonst, sag ich mal, vielleicht ein bisschen schüchterner sind oder jetzt mit den Noten nicht so gut, ganz oft kann man beobachten, oh, da blüht jemand auf und da findet plötzlich jemand so ein Ventil, so ein Kind oder kommt an in eine Gruppe und so weiter. Deswegen finde ich das auch eine ganz, ganz tolle Arbeit, die TheaterpädagogInnen eben machen, weil sie ganz oft eben etwas auch auslösen in der Gruppe der Kinder oder Jugendlichen, dass die einfach mal so ein bisschen auf sich gucken können oder wie bin ich Teil des Ganzen oder wie könnte ich es eigentlich mehr sein oder bin ich jetzt eher so oder bin ich jetzt eher so und das durch Spiele eben kennenlernen, sich kennenlernen und die Gruppe kennenlernen. Ja, das ist auch so ein Feld bei mir, was mich eigentlich schon immer begleitet, seit ich den Beruf mache. Und ganz tolles Feld, wie ich finde. Ja.
Kannst du das ein bisschen hochfahren, wenn es in anderen Bereichen vielleicht gerade mal ein bisschen dünner wird? Genau. Weil du jetzt gerade Theater ansprichst, dann nehme ich das noch kurz auf. Mhm. Ich habe deinen Film gesehen, Abgesang. Mhm. Du hast da eine Schauspielerin und mehrere Schauspieler zu Wort kommen lassen, die quasi so am Ende ihres Berufslebens sind. Ja. Ich glaube, es waren Karlsruher Theaterschauspieler, am Badischen Staatstheater vor allem. Und das klang zum Teil auch ein bisschen desillusioniert, der Blick auf den Beruf. Da sagen, ach man, das Publikum manchmal so emotionslos und man spielt da so von oben runter und es kommt nichts und es kommen eigentlich fast nur Alte ins Theater und die Jungen kriegen wir nicht und so. War auch ein bisschen, also man hat schon gemerkt, die Liebe zum Beruf ist da, aber auch ein bisschen desillusioniert. Mhm. Wie geht's dir jetzt so in der Mitte deines Berufslebens? Auch schon manchmal ein bisschen am Zweifeln, ob es der richtige Weg war?
Ja, so Gedanken kommen natürlich manchmal, beziehungsweise ich mache jetzt seit 2 Jahren auch so ein Theater-Sabbatical oder habe einfach jetzt mal aufgehört mit Theater, weil ich mache das ja seit, also Studium hat ja 2001 begonnen und bis, da macht man ja auch in 6 Wochen Zyklen ja ständig Stücke. Also das waren dann schon so, sag ich mal, 22 Jahre nonstop, alle 6 Wochen quasi ein neues Stück, mehr oder weniger. Und ja, natürlich zehrt das auch und die Arbeitszeiten sind natürlich auch schwierig, gerade im Theater, so dieses Morgens- und Abendsprobe mit Familie zu vereinbaren, ist schwierig, außer man hat Stückverträge oder spezielle Verträge, wo man es so extra sich macht. Deswegen, also für mich persönlich, das ist ja meine persönliche Entscheidung, musste ich so vor 2 Jahren, habe ich einfach gesagt, so, das mache ich jetzt weniger, dafür will ich mehr drehen. Und ja, also gerade so, was ja oft ist bei Menschen, so ab 38 bis 40, das ist ja so, wie man sagt, zum Beispiel Midlife-Crisis oder Mondknoten oder wie auch immer, dass man dann so anfängt, war das das Richtige? Vielleicht sollte ich doch mehr einen anderen Weg oder ja, also diese Gedanken kommen schon immer wieder und ja, vielleicht ist es auch, vielleicht mache ich auch deswegen so diese Theaterpädagogik, was mir auch sehr wichtig ist. Oder vielleicht war früher dieser eine Tag Medizinstudium oder Zivildienst in der Altenpflege. Und so. Also es ist schon auch ein wichtiger Teil, glaube ich, so dieses Soziale und was kann ich jetzt versuchen zu geben oder von dem, was ich irgendwie so bekommen habe vom Leben, wie auch immer, wie kann ich das weitergeben? Oder jetzt bei Theaterpädagogik ist ja ganz toll, dass ich das, was ich gelernt habe oder in der Schauspielschule oder durch Erfahrung, das kann ich ja dann auch weitergeben. Mhm. Also das ist mir schon auch sehr wichtig, deswegen ja, hatte ich da auch so in stellenweise im Leben schon auch den Gedanken, gehe ich mehr Richtung Pädagogik vielleicht auch, vielleicht soll es mehr ein bisschen Richtung Lehrer gehen, was mich auch zum Beispiel interessieren würde. Ja, aber das habe ich dann auch wieder zur Seite geschoben, weil ich dann irgendwie gesagt habe, wenn Theaterpädagogik ist gut, dann habe ich diese Seite und gehe weiter. Das, ja, wo das Herz eben am meisten schlägt. Aber ja, die Gedanken gibt's schon und die hat, bei mir waren sie vor allem Richtung, vielleicht ist es Richtung Lehrer was.
Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht siehst du dich ja aber auch deshalb als Musiker auf der Bühne, um da so ein bisschen noch eine andere Flanke zu stärken. Wir sind gespannt. Robert, vielen Dank für den Besuch. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gern. Komm gut zurück nach Karlsruhe und schau mal wieder rein. Danke
dir. Dankeschön, bis bald. Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.